Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Und ja, dann möchte ich anfangen. Und zwar, ich habe heute eine Geschichte eigentlich mitgebracht aus dem Alten Testament. Ich spreche über einen König. Und dieser jüdische König ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ihr seht den Namen da oben schon. Und obwohl in drei Büchern gleich der Bibel sein Name und auch seine Geschichte erwähnt wird, also in Könige, in Chronik und auch Jesaja spricht von ihm. Also es geht um Hiskia. Er regierte circa 700 Jahre vor Christus. 700 Jahre vor. Oder man kann es auch anders sagen, 300 Jahre nach David. Daumenwert. Nicht ganz genau, aber ungefähr. Er lebte in einer ziemlich schwierigen und herausfordernden Zeit. Denn er hat schon miterlebt, schon bevor er König war, dass das Nordreich von Israel von den Assyrern besiegt wurde und auch verschleppt wurde. Alle, die nicht getötet wurden, die wurden auch noch verschleppt. Es sind zwar wohl einige übrig geblieben, aber die große Masse der Bevölkerung, sie wurden verschleppt. Und auch selbst das Königreich Juda, wo Hiskia ja lebte und wo er sozusagen der Kronprinz war, sie lebten mehr oder weniger unter der Herrschaft des assyrischen Königs. Dahingehend, Hiskia hatte tatsächlich eine ziemlich schlechte Startposition, ziemlich schlechte Ausgangsposition. Aber die Bibel, sie lässt gar keinen Zweifel daran, wer schuld an dieser miserablen Ausgangsposition ist. Und wer war das? War sein Vater Ahas. Dieser Vater, er war einer der gottlosesten Könige in Juda. Ich glaube, er käme unter die Top 3 von hinten gesehen. 2. Chronik 28, ich habe mal was rausgesucht, 19. Denn der Herr demütigte Juda um des Ahas Willen, des Königs von Juda, weil er in Juda ein zuchtloses Wesen aufkommen ließ und dem Herrn untreu wurde. Also ganz klar, das war der Grund. Ahas, nicht die Person war der Grund, aber das, was er tat, was er dem Volk vorlebte, das war der Grund dessen, wie es Juda nun geht. Das war das Erbe, was Hiskia hatte. Hiskia, er ist jetzt zwar dann König geworden, aber er herrschte über ein Königreich, das in jeder Hinsicht am Boden lag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre da nicht so ganz gern König geworden, weil die Aussichten sind wirklich nicht gut gewesen. Wenn man, sie haben ja immer Israel, das Nordreich Israel vor Augen gehabt. Sie haben ja immer gesehen, ja, die meisten starben und die anderen wurden weggeführt, keine eigene Heimat mehr. Also die Aussicht, die Hiskia hatte, war tatsächlich nicht gut. Und der Bestand seines ganzen Königreiches war sehr, sehr fraglich. Es waren nicht nur die Assyrer, müssen wir dazu sagen, sondern auch die ganzen Länder drumherum waren Juda sehr, sehr feindlich gesinnt. Und sie führten, und zwar erfolgreich, Krieg gegen Juda. Und Juda wurde immer mehr eingeengt, verlor immer mehr an Besitz, an Städten, an allem. Das war so die Situation. Und dann eben diese Oberbedrohung durch die Assyrer. Ja, und nach innen hin hatte dieser Hiskia zu kämpfen mit dem ganzen Götzendienst, der herrschte. Und sein Vater, er hat wirklich dafür gesorgt, dass einer der massivsten geistlichen Abfälle von Gott, der moralischen Abfälle, gekommen ist. Ja, und wir wissen, was das Gesetz Gottes dann sagt. Sie standen unter dem Fluch Gottes. Sie brauchten gar nicht um Hilfe betteln, um Hilfe bitten, weil Gott konnte gar nicht helfen. Wie will Gott helfen, wenn du den Götzen Opfer bringst? Wie soll er das machen? Also, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das Erbe, das Hiskia hatte, seine Voraussetzungen, die er hatte, waren miserabel. Und es waren wirklich schlechte Voraussetzungen für sein ganzes Leben, für Hiskias Leben und seine Regentschaft. Und ich kann mir so vorstellen, er war ja 25 Jahre alt, also wirklich ein junger Mann. Und wie schwer ist es schon in dem Alter, alles so auf die Reihe zu kriegen? Wie schwer ist es so, auch unter diesen Voraussetzungen die richtige Richtung für sein Leben so zu finden? Aber dieser junge Mann musste ja nicht nur für sein Leben, sondern er musste für eine ganze Nation die richtige Richtung finden. Eigentlich eine schwere, menschlich unlösbare Aufgabe, vor der er stand. Seine Aufgabe war es tatsächlich, eine ganze Nation mitzunehmen. Und irgendwas hatte dieser Mann schon von Haus aus im Herzen. Und was kann diese Geschichte uns denn sagen, so von Hiskia? Ich denke, wenn man das so liest und in den verschiedenen Büchern so liest, dann merkt man, es kommt jetzt an einem Punkt, dem Punkt einer Entscheidung. Entweder geht jetzt auch Juda den Weg Israels und sie werden in die Knechtschaft geführt. Ein Großteil wird ums Leben gekommen. Oder es kommt nochmal zu einer Wende. Es kommt nochmal zu einem Restart, zu einer Buße, einer Umkehr. Und das ist das Schöne bei unserem Gott, unser Gott sagt, ja, ihr habt auch diese Möglichkeit der Umkehr. Und es gibt Zeiten, da lässt uns Gott einfach auch wissen, dass es Veränderungen in unserem Leben geben sollte. Wir wünschen uns immer, dass Gott Veränderungen schafft, ja. Wir wünschen immer, dass Gott Veränderungen macht. Ich glaube, Gott sieht es andersrum. Gott wünscht sich Veränderung in unserem Leben. Gott wünscht sich, dass sich das, was er uns ins Herz gelegt hat, was er gesprochen hat, dass wir das nicht immer hinausschieben, sondern dass wir das tun. Und dass uns auch schlechte Erfahrungen, denn jeder hat schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit, uns auch da nicht zurückhalten sollen oder als Ausrede dienen. Auch unser Umfeld ist manchmal nicht so dafür, dass wir Veränderungen im Sinne Gottes in unserem Leben durchziehen. Vielleicht ist es bei dir so wie bei Hiskia. Vielleicht musst du die Grundlage mal beachten. Die Grundlage deines Lebens, wie hier bei Hiskia seines Lebens, des ganzen Staates mal neu überdenken. Vielleicht ruft Gott dich aber auch nur in einem oder in einigen Bereichen deines Lebens auf, auch etwas zu ändern. Mir lag es so am Herzen, euch das zu sagen, und ich glaube, dass es heute einige betrifft, die, und Gott hat es euch dann schon auch aufs Herz gelegt, dass ihr wisst, dass Gott euch in irgendeiner Weise ruft, etwas in eurem Leben zu verändern, worauf er seinen Finger schon längst gelegt hat. Und in 1. Korinther 7, 29 steht, das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Keiner von uns weiß, wie lange er leben wird. Keiner von uns weiß, wie lange er Zeit hat. Und wir schieben manche Dinge einfach so dahin, als wenn wir ewig auf dieser Erde wären. Ich kann euch garantieren, wir sind's nicht. Ich weiß nicht, zu was Gott dich ruft. Aber ich habe in der Vorbereitung irgendwie diesen Ruf gehört. Gott möchte, bevor er etwas ändert, auch in unseren Herzen etwas ändern. Und in unserem Tun. Ich weiß nicht, ob es so ist, dass Gott einfach dir sagt oder irgendjemand auch sagt, mach mal ganze Sache. Mach ganze Sache mit Jesus. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten, heißt es mal. Mach ganze Sache, warum seid ihr lau? Werde heiß. Mach ganze Sache. Jesus ist das Zentrum, ein wunderschönes Lied, kann man wunderschön noch singen. Und es auch wirklich soll die Wahrheit oder müsste die Wahrheit sein. Jesus sei das Zentrum in unserem Leben. Kraft kommt aus dem Zentrum. Und wenn Jesus nicht das Zentrum ist in deinem Leben, wird auch keine Kraft daraus kommen. Jesus sei das Zentrum. Ich weiß es nicht. Vielleicht kämpfst du schon lange, dich taufen zu lassen. Wir werden in Kürze eine Taufe haben. Komm zu mir, wir lassen uns darüber reden. Vielleicht ist es aber auch, dass du dir schon lange auf dem Herzen hast, Vergebung auszusprechen. Über etwas, was dir geschehen ist, was deinem Herzen wehtut, wenn du nur daran denkst, dass du Vergebung aussprichst. Vielleicht auch mal einen Weg der Versöhnung einschlägst, damit Frieden herrscht. Vielleicht ist es aber so, dass Gott sagt, investiere in mein Reich. Ich habe dir so viel Gutes getan, ich habe dir so viel Gutes gegeben. Investiere deine Zeit, deine Kraft, vielleicht auch deine Finanzen in das Reich Gottes. Wenn du für ewig etwas haben willst von dem, was du jetzt schon bekommen hast, kannst du es nur retten, indem du es ins Reich Gottes investierst. Das ist das Reich, was ewig bestehen wird. Es sind hier nur ein paar Dinge stellvertretend für vieles andere. Aber ich glaube, dass Gott uns Dinge aufs Herz gelegt hat, die wir vor uns herschieben. Wenn wir die Geschichte Hiskias lesen, fällt uns auf, dass dieser Prophet Jesaja eine ganz wichtige Rolle im Hiskias Leben einnimmt. Dieser Jesaja, er hat ja schon zu seines Vaters Zeiten, also zu Ahas Zeiten, gepredigt und prophezeit. Gepredigt und prophezeit. Sie kannten ihn. Den Jesaja kannte man und er war der Stachel, der da drin saß in dem Staat, ganz im Staat Juda. Der Mann, der nicht locker gelassen hat. Den man eigentlich zu Ahas Zeiten loswerden wollte, weil er einfach nichts Gutes weissagen wollte und weil er einfach immer wieder auf diesen Gott Israels hingewiesen hat, den sie doch verlassen haben. Also auch Hiskia erkannte ihn. Er kannte auch die Worte von Jesaja. Und wenn wir Jesaja lesen, dann wissen wir auch, sie wussten, warum sie eigentlich in diesem Unglück sitzen, warum sie in dieser Schmach sitzen. Ja, sie wussten es und Gott, er sieht die Wurzel an. Sie haben zwar alle geschrien, Gott hilf uns vor den Assyrern, Gott hilf uns vor all unseren Feinden, aber Gott sagt, reißt mal die bösen Wurzeln raus, ändert euer Leben. Und wisst ihr, das Schöne bei Hiskia, er hat was im Herzen gehabt, aber er hat es nicht im Herzen gelassen. Hiskia hat wirklich Veränderungen geschaffen. Und zwar so wie kein anderer vor ihm und nach ihm. Hiskia beendet tatsächlich diesen Götzendienst. Überall, wo er hinkommt, wird dieser Götzendienst endgültig mal beendet. Zumindest für seine Zeit. Die ganzen Opferstätten, er zerstört sie. Und es ist noch von einer besonderen Zerstörung die Rede. Er zerschlägt diese eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Mich hat's ehrlich gesagt, kann es einen wundern, dass diese Schlange so lange überlebt hat, dass diese Schlange aufgehoben wurde. Also in der Wüste haben sie ja die Schlange anschauen müssen und dann wurden sie ja geheilt. Und diese Schlange haben sie tatsächlich irgendwo versteckt, haben sie mitgenommen und selbst zu den Königszeiten hier haben sie dieser Schlange immer noch Räucheropfer gebracht. Aber das hat Gott so ja nie befohlen. Das war wieder mal eine rein menschliche Sache. Und das beendet er auch. Auch diese falschen religiösen jüdischen Traditionen, diese falschen Traditionen. gut vielleicht gemeint, aber vor Gott nicht okay. Und dann kommt es, du kannst nicht nur Sachen beenden, du musst auch was Neues anfangen. Und Hiskia fängt was Neues an, er reinigt erstmal den Tempel und er startet den Gottesdienst ganz neu im Tempel. Er startet mit dem Gottesdienst und er setzt wieder die ganzen Ämter ein, die Gott dienen sollten. Er sorgt dafür, dass die angemessen entlohnt werden, dass sie den Dienst auch weiter tun können. Alles das, er macht Hiskia, er setzt um, was Gott gesagt hat. Und dann ist es etwas, was auf die Idee ist noch irgendwie keiner gekommen, obwohl es im Gesetz so klar steht. Er feiert tatsächlich mal Passa, ja. Ja, das Passafest wird bei Hiskia gefeiert. Und dafür bekommt Hiskia ein besonderes Lob in der Bibel. Ich möchte es tatsächlich mal lesen. 2. Könige 18,5, da heißt es, er, Hiskia, vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichens nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Also schon ein außergewöhnlicher Lob, ein außergewöhnlicher Lob, den er hier bekommt. Also, Hiskia, er redet nicht nur, er denkt nicht nur an Veränderung, er macht, er tut Veränderung. Er legt eine neue geistliche Grundlage weg von den Götzen hin zu dem Gott Israels. So weit, so gut. Aber jetzt müssen wir ganz ehrlich sagen, an der praktischen Situation hat sich nun mal gar nichts geändert. Überhaupt nichts. Die Völker rundherum hassen Juda, also Israel, immer noch genauso wie vorher. Der assyrische König, die Bedrohung ist da. Also daran hat sich nichts geändert. Aber die Grundlage hat sich geändert. Die Grundlage dessen, dass sie jetzt die Verheißung Gottes haben, sie können zu Gott kommen. Sie können den wahren Gott anrufen und um Hilfe bitten. Und dann kommt es, dass es zum ersten Krieg kommt. Die Philister machen sich auf und ziehen gegen Juda. Und Hiskia kämpft mit ihnen. Und nach langer, langer, langer Zeit siegt Hiskia mal wieder. Siegt Juda mal wieder. Nach langer Zeit haben sie endlich mal wieder Sieg. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Erfahrung für Hiskia und für ganz Juda gewesen, die sie brauchten, um für die zukünftige Herausforderung gewappnet zu sein. Denn es kommt noch dicker. Aber hier haben sie erstmal Sieg und sie sehen, wenn Gott mit uns ist, haben wir Sieg. Und ich habe mich auch an David erinnert, der mit Goliath gekämpft hat. Ich weiß nicht, ob er gegen Goliath gekämpft hat, wenn er diese Erfahrung mit den Löwen und Bären nicht gemacht hat, die seine Herde angegriffen haben und er sie überwältigen konnte. Also ich will nicht unbedingt mit Bären und mit Löwen kämpfen. Er hat Gott erlebt. Er hat die Kraft Gottes in seinem Leben erlebt, dieser David. Und diese Kraft Gottes hat auch jetzt Hiskia und Juda erlebt. Warum? Die zig Kämpfe, die sie vorher hatten, alle verloren. Und jetzt sind sie eigentlich am schwächsten Punkt angekommen. Das Einzige, was sie geändert haben, ist ihre Grundlage. Die Grundlage ihres Lebens, die Grundlage ihrer Nation, nicht mit Gott die Götzen zu verehren, sondern ihren Gott zu verehren. Und das hat alles geändert. Und ich glaube, wir brauchen auch in unserem Leben, wir brauchen positive Erfahrungen, Glaubenserfahrungen aus unserem Leben. Und ich glaube, wir müssen einfach auch dann wissen, diese Siege, sie waren nicht von uns. Sie kamen nicht aus unserer Kraft. Und wer das nicht erlebt hat, für den möchte ich echt beten, dass er das erlebt. Denn das brauchen wir. Wir brauchen Erlebnisse in unserem Leben, wo wir wissen, okay, An diesem Punkt kann ich ganz genau sagen, das war kein Mensch, das war nicht ich, das war nicht mein Verstand, das war nicht meine Kraft. Hier hat Gott mir geholfen. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist echt wichtig. Okay, und jetzt aber haben sie also gegen die Philister gekämpft, sie haben gesiegt. Sie haben sich auch über diesen Sieg gefreut und sie hatten auch jetzt irgendwie wieder ein bisschen Luft. Aber jetzt kommt es, wie ich schon angedeutet habe, es kommt noch viel dicker. Es geht nämlich weiter. Jetzt kommt Judas und Hiskias größte Herausforderung. In 2. Chronik 32,1 heißt es, nach dem Erweis der Treue kam Sanherib, der König von Assur, und zog heran gegen Juda und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte sie an sich zu reißen. Der Albtraum Judas wird auf einmal wahr. Er kommt und will alle Städte einnehmen, genau wie das Nordreich Israel. Aber schauen wir uns den Anfang dieses Verses mal an. Nach diesem Erweis der Treue. Nach diesem Erweis der Treue. Wir sagen oft in unserem Leben, wenn in unserem Leben Kampf ist, ja, wir haben was falsch gemacht. Nach diesem Erweis der Treue. Ja, bei Israel im Nordreich war es tatsächlich, sie haben einiges falsch gemacht und deswegen kam dieser assyrische König. Aber hier war es anders. Also urteilen wir nichts vorschnell. Es kann auch sein, dass nach dem Erweis der Treue, auch der Treue in deinem Leben, der Feind kommt. Und ich habe, vielleicht erinnert ihr euch so ein bisschen an meine letzte Predigt letzten Sonntag, da ging es auch darum. Gott lässt so manche Angriffe, Versuchungen zu. Siehe Garten Eden. Hätte Gott verändern können, oder? Hätte Gott verändern können. Hat er nicht. Hat er nicht. Wir erinnern uns, dass Gott den Teufel aufmerksam macht bei Hiob. Ja, hast du nicht auf meinen Knecht Hiob Acht gehabt? Er macht ihn aufmerksam. Gott macht ihn aufmerksam bei Jesus. Er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wo führt ihn der Heilige Geist hin? In die Wüste, wo der Teufel ist und ihn versucht. Wir meinen immer, wo Kampf und wo Nöte und wo Probleme da sind, okay, da muss irgendwas schieflaufen. Nein, es kann. Aber wenn wir den Weg Gottes gehen, dann kann es genau andersrum sein. Und wir lesen dann in Offenbarung, auch das habe ich letztes Mal gesagt, dass der Teufel samt seinen ganzen Engel auf die Erde geworfen wurde. Herzlich willkommen bei uns. Du sollst eine Vorhölle erleben bei uns. Denn das ist, glaube ich, genau das, was Gott möchte. Ich glaube nicht, dass es Gottes Ziel ist, dass wir fallen oder eine Niederlage haben. Es ist Gottes Ziel, dass wir den Sieg haben, dass wir siegreich sind. Dass der Feind eine Schlappe nach der anderen erleben muss. Er hat uns den Namen Jesus gegeben, den Namen über alle Namen. In dem Namen müssen sich alle beugen. Auch alle Dämonen müssen sich beugen. In diesem Namen müssen sie sich beugen. Wir haben diesen Namen, Jesus Christus. Wir haben seinen Geist, eine Kraft, die stärker ist, die das ganze Universum geschaffen hat. Wir haben alles. Wir haben das Wort Gottes, mit dem wir kämpfen können, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Wir haben alles, um siegreich zu sein. Lasst uns das bewusst sein. Lasst uns da mal gedanklich mal umschalten. Wenn Kämpfe kommen, wenn Versuchungen kommen, wenn Herausforderungen kommen, sagen Gott, in deinem Namen schaffen wir das. Wir können das nicht aus uns herein, aus uns heraus, aber mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe. Und die haben wir. Aber davon müssen wir auch ausgehen, als Kinder Gottes haben wir die Möglichkeiten Gottes auf unserer Seite. Jetzt ist es allerdings so, Wenn ich das so sage, dann weiß ich, dann lacht einer. Der Teufel lacht noch. Und es war hier ganz ähnlich, denn auch der assyrische König hat Erfahrungen gemacht. Nicht nur Hiskia und Juda haben Erfahrungen gemacht, auch der assyrische König hat Erfahrungen gemacht. Er ist von einem Volk zum anderen gezogen und hat einen Sieg nach dem anderen. Er hatte einen Sieg nach dem anderen, den konnte kein Mensch bisher aufhalten. Die Völker, die sind vor ihm dahin nur so gefallen. Und ich denke, auch in unserer Zeit, der Teufel, er ist mutig geworden, weil er so viele Siege hatte. Er ist hochmütig und stolz, so wie dieser assyrische König. Jesaja 10, 12 heißt es, ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und den Stolz seiner hoffärtigen Augen, weil er spricht, ich hab's durch meine Hände Kraft ausgerichtet, durch meine Weisheit, ich bin klug. Ich habe die Grenzen der Länder aufgehoben und ihre Geschätze geraubt, wie ein Mächtiger die Bewohner zu Boden gestoßen. Das sagt der assyrische König. Und das sagt auch der Teufel. Ich habe es geschafft. Ja, ich gebe ja zu, da gibt es noch ein kleines Völkchen. Aber die schaffe ich auch noch, sagt er. Also, Hiskia macht gute Erfahrungen. Warum? Weil er sich nicht auf seine Kraft verlässt, sondern auf Gott verlässt. Der assyrische König, er hat gute Erfahrungen gemacht, hat Erfolge, die er aufweisen kann, weil er sich auf seine Kraft verlässt. Und nun kommt es tatsächlich zum Kampf. Ja, es irritiert uns ja oft, warum geht es den Gottlosen so gut und warum gelingt ihnen auch so viel und warum haben wir so viel Kampf? In Sprüche 16,1 heißt es dazu, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Also in seinem großen Hochmut verhöhnt der König von Assur nicht nur Juda, nicht nur den König von Juda, Hiskia, sondern Gott, den Gott Judas. Und so ist das hier eigentlich ein geistlicher Kampf, obwohl es uns ganz praktisch vorkommt. Hier geht es um einen geistlichen Kampf. Erstmal scheint es für diesen König von Assyrien alles nach Plan zu verlaufen. Denn auch die Städte Judas fallen einer nach der anderen in seine Hand. 2. Könige 18, 13. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Aber dieser Sanherib, dumm ist er ja nicht, er weiß, solange er nicht Jerusalem hat, solange er nicht in Jerusalem seine Flagge hissen kann, solange wird der Juda, da kann er alle Städte haben, wird seine Herrschaft hier nicht von Dauer sein. Er weiß es. Und jetzt macht Hiskia mal einer Ansicht nach den einzigen Fehler, den er so macht, in den Geschichten, die wir so lesen können. Er nimmt jetzt all das Gold vom Haus des Herrn, vom Haus des Königs und auch all das Silber. Und er gibt es diesem König von Assyrien in der Hoffnung, der würde doch dann einfach verschwinden. Hat er es gemacht? Nein. Wer dem Teufel den kleinen Finger gibt, der braucht nicht wundern, wenn er sich die ganze Hand nehmen will, eigentlich alles nehmen will. Und der assyrische König, er wurde noch siegessicherer. Er hat gesagt, im Prinz Haib habe ich sie ja jetzt schon. Er wurde noch unverschämter. Ja, also das ist jetzt, möchte ich mal sagen, der tiefste Punkt. Tiefer kann man jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt geht's um Tod oder Leben. Und Hiskia, er macht nun das einzig Wahre und Richtige. Er macht das einzig Richtige. Und wenn wir in so einen Punkt in unserem Leben kommen, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit und die heißt Gebet. Die heißt Gebet. Was heißt Gebet? Zu Gott, zu seinem Thron zu kommen. Und was macht er? Er geht in den Tempel und betet. Und betet. Und nicht nur so ein Vater unser, das heruntergeleiert wird. Nein, er betet von ganzem Herzen. Er macht seinem Herzen Luft. Und weil, wisst ihr, was noch wichtig war? Er betet nicht alleine. Hiskia betet nicht alleine, sondern der Prophet Jesaja, er betet mit ihm. Und sie beten ernsthaft von Herzen. Und das geht aus folgendem Vers hervor, 2. Chronik 32, 20. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, beteten deswegen, also wegen dieser Belagerung dieses Königs Assyrien, und schrien gen Himmel. Also schreien tust du, besonders dann als König, nicht einfach, weil irgendetwas ist, sondern weil du wirklich Not hast. Und wir sehen hier, wo wir in solche Kämpfe unseres Lebens hineingeraten. Und das ist jetzt hier kein Kampf, der deswegen kam, weil sie jetzt ungehorsam sind, sondern nach all dieser Treue. Wenn du in solchen Kampf hineingerätst, dann such dir jemand. Kämpfe nicht alleine. Kämpfe nicht alleine. Es gibt immer einen Jesaja an deiner Seite. Und Gott sorgt dafür, dass du einen Jesaja an deiner Seite hast, der mit dir kämpft. Und Paulus schreibt in Philipper 1, 27, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Wir kämpfen zusammen. Wir kämpfen zusammen. Auch als Gemeinde, wir kämpfen zusammen. Und das muss uns einfach bewusst sein, dass wir eine Front sind, auch gegen den Feind. Gebet hat's geändert. Und darum jetzt das Happy End der ganzen Geschichte. Und ich will euch das nicht vorenthalten. 2. Könige 19,35 heißt es. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. In einer Nacht. 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. So brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab, kehrte zurück und blieb in Ninive. Das ist ja das, was er bisher nicht machen konnte. Er konnte nicht in Ninive sitzen bleiben. Er musste immer wieder raus und die Völker unterdrücken. Aber nun blieb er in Ninive. Und als er anbetete im Haus seines Gottes Nisroch, erschlugen ihn mit dem Schwert seine Söhne, Adramelich und Sarezer, und sie entkam ins Land Ararat. Wow. Gott greift ein. Und Gott macht hier ein ganz besonderes Wunder. Gott hätte ihnen jetzt auch im Kampf beistehen können, hätte Gott machen können. Aber Gott macht hier ein besonderes Wunder. Sie rühren kein einzige Hand. Sie müssen mit keinem einzigen Schwert kämpfen. Alles macht Gott. Gott stellt sich hundertprozentig dazu. Gott sind alle Dinge möglich. Und wir haben den wahren Heerführer an unserer Seite. Auf einmal kämpft der Himmel für uns. Gott führt heraus. Aber Gott hat seine eigenen Wege. Gott hat seine eigenen Gedanken. Und Gott hat gute Gedanken. Gott sagt, ändere erst mal du dein Leben. Wir werden Siege sehen miteinander. Geh du deine Schritte, ich warte schon lang drauf, dass die 185.000 Mann deines Lebens, deine Feinde, dass sie dahingestreckt werden. Dass die Probleme, die du hast, die wir haben, dass sie sich beugen müssen. Und wie gesagt, es werden sich alle Knie beugen müssen. Und ich glaube, wir brauchen alle Siege und wir brauchen alle Durchbrüche in unserem Leben, in der Gemeinde, in unserem Land. Wir brauchen Durchbrüche. Aber ich sage euch eins, wir müssen auch bereit sein, den Weg Hiskias tatsächlich zu gehen. Wir müssen bereit sein, dass das Wort Gottes wirklich zu uns sprechen kann. Wir müssen wieder hören, was Gott zu sagen hat. Wir müssen auf die prophetischen Ermahnungen, wir müssen darauf eingehen. Wir müssen uns ermahnen lassen. Wir müssen bereit sein, unsere eigenen Wege, wo es nötig ist, auch zu korrigieren. Wo es nötig ist, zu korrigieren. Und ganz wichtig, und das ist, glaube ich, das, was uns am allerschwersten fällt. Wir müssen erkennen, dass wir es nicht in eigener Kraft tun können. Wir Menschen, wir haben irgendwie die Art, dass wir alles unter menschlicher Kontrolle halten wollen. Es fällt uns unheimlich schwer, etwas im Glauben zu tun. Glaube bedeutet ja, ich gebe es ab, ja. Ich gebe es in Gottes Hand. Aber irgendwie, oh, wir wollen es doch wieder selber machen, solange es geht. Vielleicht funktioniert es, wenn wir alle Schätze des Tempels und der Könige, alles diesem assyrischen König geben. Vielleicht funktioniert es. Irgendwie alles, was wir noch selber machen können, das machen wir noch. Aber Gott sagt, ich bin eigentlich schon längst da. Ich warte darauf, dass ihr euch auf mich verlasst. Und ihr werdet sehen, ich verlasse euch nicht. Wir sollen uns auf den Heiligen Geist verlassen, auf der uns geschenkt ist. Und wir sollen auch im Gebet zusammenstehen wie ein Mann. Ist mir noch wichtig, dass ich das nochmal rausstreiche. Wir müssen im Gebet zusammenstehen wie ein Mann. Die Änderung kam tatsächlich, als Hiskia gebetet hat. Das war die Änderung. Da ist der Schalter umgelegt worden. Auf Sieg. Dann heißt es, Gott hat die Engel gesandt. Den Engel, das war bloß einer, für 185.000. Und wir sehen Gottes Kraft, Gottes Macht. Gott ist bei uns. Und vertrauen wir ihm. Vertrauen wir uns ihm wirklich an, unser ganzes Leben, unser Sein. Die Grundlage dafür. Und dann werden auch unsere Gebete eine ganz andere Durchschlagskraft bekommen. Gott segne euch. Amen.